Offenbarung 21,8. Da heißt es: Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugneten und von mir abgefallen sind. Den Mördern und Ehebrechern, allen, die okkulte Praktiken ausüben und sich ihre Götzen und Idole geschaffen haben, den Lügnern und Betrügern. Sie werden alle in den See aus Feuer und Schwefel geworfen. Das ist der zweite Tod, der für immer von Gott trennt. Meine Damen und Herren, ich habe angekündigt, über Esoterik in den Schulen zu sprechen. Ich formuliere das oftmals anders. Ich möchte sprechen über die New Age Pädagogik mit dem Untertitel Hilfe oder Gefahr für unsere Kinder. Ich möchte in 4 Schritten vorgehen. In einem ersten Schritt möchte ich einen Überblick über die New Age Pädagogik geben und in einem zweiten Schritt über Ziele sprechen. Und der Schwerpunkt des Vortrages wird darin bestehen, über die Praktiken der New Age Pädagogik zu sprechen. Und am Schluss soll eine Beurteilung und Bewertung erfolgen. Können mich alle da hinten verstehen? Ja? Okay. Ja, meine Damen und Herren, liebe Geschwister im Herrn, völlig unbemerkt von den Eltern und ohne jede öffentliche Diskussion ist eine neue Pädagogik in die Schulen eingezogen. Diese Pädagogik ist den Älteren und den Eltern meist völlig unbekannt. Und zwar auch deshalb, weil wir zunächst einmal nichts Böses ahnen, obwohl wir als Christen eigentlich wissen sollten, wer der Fürst dieser Welt ist, wer die Entwicklungen in bestimmten Bereichen prägt. Gerade wir Christen sollten es wissen. Wir sind auch gewarnt durch die Schrift, wir sollen nicht Freund dieser Welt sein. Wer Freund dieser Welt ist und mit ihr keine Probleme hat, der ist ein Feind Gottes, sagt die Schrift. Und dann kommt etwas hinzu, was ich auch immer wieder mit Verwunderung feststellen muss, dass selbst christliche Eltern und auch bibeltreue Eltern doch relativ wenig informiert sind über das, was in den Schulen tatsächlich mit ihren Kindern im Unterricht passiert. Bekannt ist, dass die Russlanddeutschen sich engagieren bei den Klassenfahrten, dass sie diese verweigern, dass sie Bußgeldbescheide und so weiter in Kauf nehmen. Aber ansonsten hört man nicht viel vom Widerstand der Christen gegen die Schule und die moderne Pädagogik. Ich meine nicht die antiautoritäre Pädagogik, die wir seit den 68er Jahren haben, sondern ich meine die neue Pädagogik, die Pädagogik des neuen Zeitalters oder die New Age Pädagogik, von der wir im Anschluss an die Esoteriker sprechen können. Zu dieser New Age Pädagogik gehören eine Fülle kaum noch überschaubarer Programme und Konzepte. Und da habe ich eben die Vorlage gemacht. Jetzt bräuchte ich wenigstens eine. Wo sind? Sind noch ein paar Reste übrig? Danke. Ja, also, was ich zuerst meine, ist die grüne Vorlage. Die Rückseite interessiert für diesen Vortrag nicht. Also, ich möchte zunächst einmal eingehen oder einen Überblick verschaffen über Konzepte und Werkzeuge der New Age Pädagogik. Da haben wir zunächst einmal das Mandala malen und da möchte ich mal wissen, Wer hat noch nie etwas vom Mandala oder von Mandalas oder vom Mandala-Malen gehört? Gibt es noch einige von uns? Ja, ganz wenige, das heißt also doch, die meisten wissen doch in etwa Bescheid, worum es geht. Ich möchte trotzdem wenigstens zwei Exemplare zeigen. Also das wäre zum Beispiel ein Mandala. Das sollen die Kinder in den Schulen ausmalen, auch im Kindergarten schon. Wir sehen einen typischen konzentrischen Aufbau und einen Mittelpunkt. Ich kann nicht viele zeigen und will auch nicht viele zeigen aus Zeitgründen, aber noch ein weiteres Mandala, das hier schon recht deutlich zeigt, worum es eigentlich letztlich geht. Wir sehen auch hier wieder einen Mittelpunkt und wir sehen ganz deutlich, dass das einen Tunnel- oder Röhreneffekt hat. Und Kinder haben mir gesagt, dass das sogar eine Sogwirkung hat, wenn man darauf längere Zeit oder auch schon kürzere Zeit blickt. Vielleicht können Sie das ein wenig nachvollziehen. Aber das ist eben schon eine ganz wichtige Erkenntnis, die sich damit verbindet. Wir gehen vielleicht noch ein bisschen mehr darauf ein. Aber zunächst einmal geht es darum, einen kurzen Überblick zu geben. Und Sie müssen nicht mitschreiben, Sie haben ja diese grüne Übersicht. Also, zentral und bekannt für die moderne Pädagogik ist das Mandala-Malen. Und dazu kommen Fantasiereisen und Visualisierungsübungen. Und dann in den Schulen haben wir Entspannungs- und Atemübungen neuerdings, Rituale, ich nenne sie auch Kreis- und Kerzenrituale. Rituelle Körperhaltungen werden eingeübt in den Schulen. Wir haben neuerdings stille Übungen, Konzentrationsübungen und Wahrnehmungsübungen in den Schulen. Man spricht auch zuweilen von Sinnesschulungen. Die Sinne sollen angeblich geschult werden. Wir haben die Kinesiologie oder Brain Gym. Wer hat schon mal damit Erfahrung machen dürfen, mit der Kinesiologie? Niemand hier, okay. Doch, eine Dame, okay. Ja, dann findet sich Meditation und Yoga in den Schulen. Dazu gehören yogische Augentechniken. Ich komme noch darauf, was das ist. Dann Körper- und Massageübungen, kreatives Schreiben im Deutschunterricht. Und zwar alles das, was ich hier nenne, vor allem in Grundschulen, in den ersten Klassen. Das kann mit dem ersten Schultag anfangen. Dann in Holland und in Dänemark finden wir schon den Schreibtanz. Ob er sich in deutschen Schulen findet, weiß ich noch nicht. Schreibtanz, Pendeln sowieso, vor allem im Religionsunterricht, Gläser und Tische rücken, auch im Religionsunterricht. Dann gibt es eine Tendenz, die ich zusammengefasst habe, unter der Überschrift Hexen, Grusel, Angst und Ekeltraining. Dann gibt es Beiträge zum Superlearning und zur Suggestopädie. Ob das im Unterricht schon angewendet wird, das kann ich nicht sagen, aber es wird gelehrt. Es findet sich in den pädagogischen Fachzeitschriften für Grundschullehrer. Dann gibt es solche Horrorkonzepte wie NLP und TZI. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was sich mit diesen Abkürzungen verbirgt. NLP steht für neurolinguistisches Programmieren. Und TZI für themenzentrierte Interaktion. Aber Sie müssen sich diese Begriffe nicht unbedingt merken. Es sind sowieso Lügenbegriffe. Dann gibt es die Gestalttherapie und das Psychodrama, vielfach auch Rollenspiele. Soweit die Palette von Einzelinstrumenten oder Werkzeugen, die ich zur New Age-Pädagogik zähle. Dann, und jetzt vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis, ich kann nicht in allen Schulen sein. Mich lässt man auch gar nicht mehr in Schulen rein, wie Sie sich vorstellen können. Das heißt also, ich bin angewiesen auf Informationen von christlichen Eltern, dass sie mir Material zuwenden. Das haben sie auch eine Zeit lang gemacht, aber offensichtlich schläft die Christenheit auch die Bibeltreue mehr und mehr ein. Ich kriege kaum noch Materialien und weiß somit gar nicht, was es für neue Dinge in den Schulen gibt. Das heißt, die Liste mag veraltet sein und es gibt schon längst neue Konzepte und Werkzeuge, von denen ich keine Kenntnis habe. Also, mein Appell, bitte, versuchen Sie, Informationen zu finden. Sprechen Sie mit den Kindern, sprechen Sie mit Lehrern, versuchen Sie, Material zu bekommen und geben Sie mir davon eine Kopie. Ich sammle das und werte das nach einer bestimmten Zeit aus. Im Moment bin ich an Konzentrationsübungen interessiert. Ich habe gehört, dass sich Konzentrationsübungen in den Grundschulen ausbreiten. Soll ich wegmachen? Ja. Und insofern, wie gesagt, mein Appell, bitte schicken Sie mir Material zu. Ich kann das sehr gut gebrauchen. Ja, dann haben wir noch ganz unten hier einen Hinweis auf komplexe Programme, wie ich das nennen will. Es ziehen auch Programme ein in die Schulen, in die Grundschulen vor allem. Und die sind gewissermaßen themenzentriert auf der einen Seite und umfassen auf der anderen Seite eine Fülle von Instrumentarien, wie wir sie hier oben im oberen Teil dieses Schaubildes finden. Erwähnenswert und mir bekannt sind vor allem die ersten drei Programme, nämlich Gesundheits- und Suchtpräventionsprogramme. Dann gibt es Gewaltpräventionsprogramme in den Schulen, dann Bewegungsprogramme und dahinter habe ich von Verblödungsprogrammen geschrieben. Ich hoffe, ich habe noch Zeit, darauf einzugehen. Dann gibt es auch Ernährungsprogramme. Da fehlen mir bisher noch Unterlagen. Ich höre hier und dort, dass man den Kindern gesundes Essen, gesunde Ernährung beibringen möchte. Und ich würde gerne solche Programme sehen. Ich weiß, sie werden weltweit vorbereitet. Die gesamte Menschheit soll auf eine bestimmte Ernährung hin erzogen werden, die aus dem Fernen Osten dann auch kommt. Und diese Programme kommen in die Schulen. Und sie wären zu analysieren und zu hinterfragen, wie eben auch alle anderen hier erwähnten Konzepte. So, damit hätte ich nur eine kurze Übersicht gegeben. Sie wissen vielleicht schon, dass es einen Büchertisch gibt. Wer sich für die einzelnen Begriffe mehr interessiert, der möge dort sich entsprechende Infos abholen und sie studieren. Es ist gar nicht möglich, hier und heute auf diese ganzen Konzepte eingehen. Da bräuchte ich 2 Wochen. Man könnte über jedes einzelnen Begriff könnte man einen Tag ein Seminar machen. Also das werden Sie einsehen. Das geht gar nicht. So, deswegen also aber trotzdem der Überblick auch im Sinne einer Warnung. Wenn Sie ein bestimmtes Stichwort hören, Mutti, wir machen das und das jetzt, dann sollten Sie hellhörig werden, das habe ich doch dort gehört, das ist doch offensichtlich nichts Gutes für mein Kind. Und dass Sie sich dann dafür näher interessieren und dann auch darüber Studien anstellen und sich fragen, ob sie ihr Kind davor schützen wollen. Nun komme ich zum zweiten Teil. Es geht darum, welche Ziele hat die New Age Pädagogik? Dazu muss man sagen, dass die New Age Pädagogik natürlich nicht so dumm ist, ihre Ziele aufzudecken. Das heißt, wir müssen schon wirklich zwischen den Zeilen lesen, was sie eigentlich will. Und trotzdem, wenn man die außerschulische Literatur zur neuen Pädagogik sich ansieht, dann ist diese Literatur erstaunlich offen. Dann sagt sie schon einiges. Und dann kann man natürlich aus bestimmten Programmen und Texten heraus Ziele erkennen. Es gibt also offen formulierte Ziele und unausgesprochene oder versteckte Ziele. Insofern ist es also nicht ganz einfach, etwas über die Ziele der New Age Pädagogik zu sagen. Trotzdem möchte ich versuchen, hier auch einen Überblick zu geben, was man so findet. Im Zentrum der New Age Pädagogik, kann man wohl sagen, steht die Idee, die Kinder an die Magie heranzuführen. Sie will Sympathien für Magier und Hexen und Zauberer wecken in den Grundschulen. Und sie will Sympathien für Magie, Hexerei und Zauberei entwickeln. Zu diesem Programm gehören Schulbücher. Sehen Sie sich bitte die Schulbücher an, die neuen Schulbücher der Grundschule. Dazu gehören die Arbeitsmaterialien, die Umdrucke, die die Lehrer benutzen. Dazu gehören die magische Pflichtlektüre, wie zum Beispiel Harry Potter, wie zum Beispiel Krabbert, die kleine Hexe und vieles mehr. Boah, ich kann nicht alles wissen, was gelesen werden muss in den Grundschulen. Die New Age Pädagogik will vor allem wissenschaftlich rationales Denken durch magisches Denken ersetzen. Sie will die Kinder in die Lehren und Praktiken der Magie einweihen. Und sie will noch viel mehr, sie will magische oder übernatürliche und außersinnliche Fähigkeiten vermitteln. Und sie sagt auch ganz deutlich, sie möchte das innere oder geistige Auge öffnen. Sie möchte transzendentale, spirituelle oder mystische Erfahrungen vermitteln. Und sie möchte die Kinder mit dem Göttlichen, dem inneren Gott, dem Gott in uns, so wörtliche Formulierungen in der einschlägigen Literatur, verbinden. Andere Formulierungen lauten so, sie möchte die Kinder mit dem Höheren oder Wahren selbst, mit übernatürlichen Geistwesen, mit der Intuition, was immer das ist, mit der inneren Weisheit, der inneren Führung oder mit der inneren Stimme in Kontakt bringen. Immer irgendwie mit etwas Unsichtbarem in Kontakt bringen. Andere Formulierung heißt es, sie möchte die Kinder zur Mitte, zur Quelle führen. Ich habe noch nicht erlebt, dass irgendwelche Eltern fragen, was heißt denn das eigentlich? Zur Mitte führen, zur Quelle führen. Für mich ist das totaler Schwachsinn. Aber das wird in den Elternversammlungen überall geschluckt. Und wer sich auskennt, weiß natürlich, das sind Formulierungen, alle, die aus dem Fernen Osten kommen, aus den Religionen des Fernen Ostens und aus der Esoterik. Weiterhin sagt die einschlägige Literatur, dass sie das Bewusstsein erweitern möchte, dass sie innere Potenziale oder innere Ressourcen freisetzen möchte. Innere Potenziale, innere Ressourcen. Und wenn man es sich genau anguckt, die genannten Schulprogramme und Schulbücher, dann möchte sie offensichtlich auch die Kinder mit dem Bösen, dem Hässlichen, dem Grauenhaften und Schmutzigen, mit Ekel, Furcht, Angst und Horror konfrontieren. Ich nehme mal ein Stichwort Harry Potter. Dann gibt es Nebenaspekte, die uns heute hier nicht interessieren sollen. Die New Age Pädagogik will zugleich immer auch therapeutisch wirken. Sie versteht sich als Psychotherapie. Die Lehrer lernen an der Universität psychotherapeutische Konzepte und Mittel in wenigen Stunden. Sie sind totale Laien und Dilettanten und werden auf die Schüler losgelassen. Unter Umständen nach einem Wochenendseminar, auch in der Lehrerfortbildung. Wir wollen das heute hier nicht vertiefen. Auch das wäre ein interessantes Thema und das müsste eigentlich Eltern erregen. Wie kann denn wohl die Lehrerschaft sich anmaßen, die Kinder therapieren zu wollen? Als totale Laien. Wie können die sich anmaßen, mein Kind für therapiebedürftig zu erklären, ohne diagnostische Fähigkeiten zu haben? Und dann auch noch die Kinder mit therapeutischen Mitteln zu bearbeiten. Die New Age Pädagogik hat den altbekannten Nebeneffekt auch noch, dass sie das Schamgefühl der Kinder zerstören möchte, dass sie die sexuelle Neugier und den, wecken möchte und den Sexualtrieb stimulieren möchte. Auch hierauf können wir heute nicht eingehen. Und ich hatte es schon angedeutet, die neue Pädagogik will nun auch die Kinder mit menschenunwürdigen und blödsinnigen Spielen und Spielereien vom Lernen abhalten. Sie müssen ihre ganzen alten Vorstellungen, die sie hatten über Schule und vor allem Grundschule, die müssen sie alle ablegen. Wir befinden uns in einer großen revolutionären Phase. Die Schule wird radikal verändert. Sie soll nicht mehr wie früher Wissen vermitteln, Fachwissen, und sie soll die Kinder schon gar nicht erziehen, sondern im Zentrum der neuen Pädagogik stehen die hier genannten Sachen. Nun, wenn man das jetzt so sich anhört, was ich über die Ziele gesagt habe, dann wird eigentlich auch deutlich, dass der New Age Pädagogik ein spirituelles Welt- und Menschenbild zugrunde liegt. Nach diesem Welt- und Menschenbild gibt es, das verstehen wir Christen eigentlich besonders gut, gibt es zwei Welten, eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Und in dieser unsichtbaren Welt gibt es, so in zusammenfassend gesagt in der New Age Pädagogik, unsichtbare Wesen, von denen sie immer wieder spricht, die über übernatürliche Fähigkeiten und Kräfte verfügen. Und sie möchte nun offensichtlich, wie ich es gesagt habe, die Kinder mit diesen Wesenheiten, wie immer sie im Einzelfall genannt werden mögen, in Kontakt bringen. Das kann man also aus der einschlägigen Literatur eindeutig herauslesen. Und ich möchte noch etwas zum Grundkonzept der New Age Pädagogik sagen. Es scheint sinnvoll, zwischen zwei Klassen von Techniken zu unterscheiden. Da möchte ich Sie aufmerksam machen auf dieses gelbe Papier. Ich schlage vor, zwischen zwei Klassen okkulter Praktiken zu unterscheiden. Zwischen den von mir sogenannten Trance- und Doorway-Techniken und den operativen Techniken. Trance- und Doorway-Techniken sollen, wie der Name eigentlich sagen soll, sollen die Menschen und in unserem Fall die Kinder in einen veränderten, tranceartigen, hypnoseähnlichen Bewusstseinszustand versetzen, der, so wissen wir, immer die Tür zu Jenseitswelten und Jenseitsmächten öffnet. Aus christlich-biblischer Sicht ist das immer und immer die falsche Tür, die wir nicht öffnen sollen, wenn wir sie denn mit eigenen Mitteln zu unserer Zeit nach unseren Wünschen versuchen aufzubrechen. Dann steht vor der Tür immer der Falsche. Nicht der Herr, sondern der Widersacher. Also, eine Klasse von Techniken sind die Trance- und Dorwehr-Techniken, die in einen tranceartigen Bewusstseinszustand führen und der die Tür, englisch Door, deswegen habe ich vorgeschlagen, sie diese Techniken Dorwehr-Techniken zu nennen, der die Tür zu transzendenten Welten und Mächten öffnet, aus christlich-biblischer Sicht die Tür zum Reich und zu den Mächten der Finsternis. Zweitens, auf der Rückseite haben wir die operativen Praktiken. Sie sollen nur mal ganz kurz aufschauen. Wir kommen darauf später. Ich möchte nun Folgendes machen. Ich möchte die wichtigsten Trance- und Dorwehr-Techniken vorstellen, die Sie auf dem Blatt haben und die hier auf der Overhead-Folie zu sehen sind. Da gibt es zunächst einmal die Rituale. Rituale sind regelmäßig inszenierte und auch standardisierte Handlungsabläufe. Rituale sind, das wissen wir aus der einschlägigen Literatur, magische Praktiken, die der Anrufung und Verehrung von Göttern, Gottheiten oder Geistern dienen. Magische Rituale sind in aller Regel Kreis- und Kerzenrituale. Vielleicht kann ich hierzu einige wenige Belegstellen nennen aus der Hexenliteratur. Ja? Ich als moderner Pädagoge muss man sich viel mit Hexenliteratur befassen, weil offensichtlich diese neue Pädagogik daherkommt. Da heißt es in einem Hexenbuch, jedes Ritual beginnt mit der Schaffung eines heiligen Bezirks, mit der Bildung eines Kreises. Rituale finden am besten in einem magischen Kreis statt. Das sind unterschiedliche Zitate aus unterschiedlichen Büchern. Drittens, das Bilden des Kreises spielt bei jeder Art ritueller Arbeit eine ganz wesentliche Rolle. Viertens, formal steht das Bilden des Kreises am Beginn des Rituals. Fünftens, im magischen Ritual offenbaren sich die Kräfte in uns, die Göttin und die alten Götter und so weiter und so weiter. Also ich könnte 20 Zitate vorlegen. Und das Interessante ist nun, wenn man heute mit Lehrern spricht und mit Vertretern der Schulbehörden, dann wollen sie Rituale in die Schule bringen. Das schaudert mir schon, da ich schon seit Jahren, wie Sie vielleicht gesehen haben an meiner Frau, Kontakt zu Afrika habe und weiß, aus welchen Zusammenhängen der Begriff Ritual kommt. Nur die Deutschen wissen das in aller Regel nicht und erschrecken nicht und erzittern nicht. Und deswegen müssen wir heute etwas nachholen in Deutschland. Die Christenheit muss jetzt relativ viel lernen. Ja, also diese magischen Rituale sind in aller Regel Kreis- und Kerzenrituale. Das sieht dann so aus, dass die Teilnehmer in aller Regel einen Kreis bilden sollen, im Kreis sitzen, im Kreis liegen, im Kreis tanzen, im Kreis stehen, Händchen halten und der Mittelpunkt wird irgendwie in aller Regel fixiert. Zum Beispiel das beliebteste Ritualinstrument ist dann die brennende Kerze, die in den Mittelpunkt gestellt wird und die den Mittelpunkt dann auch fixieren soll. Das sind eindeutig magische Rituale und das beginnt dann schon am Einschulungstag. Ich habe Fotos von christlichen Eltern zugeschickt bekommen. Am Einschulungstag müssen die Kinder schon sich auf die Erde setzen im Klassenraum, müssen einen Kreis bilden, die Schultüten müssen auf den Mittelpunkt gerichtet werden. In der Mitte steht eine brennende Kerze, darum sind Seidentücher drapiert, Edelsteine ausgelegt und so weiter. Jeder sollte eigentlich wissen, dass das ein Hexenritual ist, was dort inszeniert wird am Einschulungstag. Man kann das auch an Geburtstagen der Kinder inszenieren und das wird dann auch angeblich zur Freude der Kinder inszeniert. Ja, ich habe es schon gesagt, mit den Zitaten auch belegt, es ist klar, die in den Schulen, in den Grundschulen vor allem so beliebten Kreis- und Kerzenrituale kommen aus der Magie, kommen aus dem Hexen- und Schamanentum. Und sie finden sich nun wissenschaftlich oder pädagogisch verpackt als stille Übungen oder Entspannungsübungen in den Schulen. Na, man hat das schön verpackt, kindlich, und sagt, das sind ja nichts anderes als stille Übungen, wir wollen die Kinder zur Stille bringen, sie sind ja alle so nervös und unruhig und wir müssen ihnen was Gutes tun. Und die Antwort heute ist eben magische Rituale. Diese Rituale finden sich auch in den von mir eingangs genannten Bewegungsprogrammen und auch in den Sucht- und Gewaltpräventionsprogrammen. Auch dort finden sich immer wieder Rituale, insbesondere halt Kreis- und Kerzenrituale. Kommen wir zum zweiten und dritten Instrument. Hier möchte ich die okkulten Praktiken vorstellen, die ich einerseits sensorische Deprivation nenne, beziehungsweise so werden sie auch genannt in der einschlägigen Literatur, und die Gedankenstille, also die äußere Stille und die innere Stille. Stille ist ja auch im christlichen Lager ein bekannter Begriff. Wir nehmen uns unsere stille Zeit, nicht wahr? Deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, was wir unter Stille zu verstehen haben. Ich möchte sagen, dass äußere und innere Stille, sensorische Deprivation, ich sage gleich, was das ist, und Gedankenstille okkulte Praktiken sind. Die sensorische Deprivation, darunter verstehen wir das Abschalten, das völlige Abschalten der Sinneswahrnehmung der Außenwelt und, wie es dann immer so schön heißt, die Hinwendung zur Innenwelt. Das muss man immer in Anführungszeichen setzen. Es gibt keine Innenwelt, die sich hier öffnet, wenn Sie die Sinneswahrnehmung abschalten. Das Motto ist dann immer nichts hören, nichts sagen, nichts sehen, nichts fühlen und schweigen. Sie kennen das, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Woher? Die drei Affen. Ich war das typische okkulte Symbol für diese okkulte Praktik. Also es geht darum, die äußeren Sinnesreize möglichst zu unterbinden, dass möglichst wenig Reize den Geist erreichen und in Bewegung setzen. Es geht nämlich darum, und das ist jetzt der nächste Schritt, drittens, darum, Gedankenstille zu erzeugen, also Ruhe, Stille oder Leere des Geistes zu erzeugen. Das ist das entscheidende Ziel fernöstlicher Meditation. Das Abschalten des Verstandes, des Denkens und der Gedankentätigkeit. Und jetzt fragen wir wieder im zweiten Schritt, wo kommt denn das her? Ich habe es eben schon angedeutet. Das steht im Zentrum aller Religionen des Fernen Ostens, des Hinduismus, des Buddhismus, des Zen-Buddhismus, des Taoismus, des Sikhismus und so weiter. Das sind zentrale Praktiken, die sich in der Wortwahl unterscheiden, aber im Kern doch letztlich alle identisch sind. Aber diese Praktiken finden sich auch in der Magie, in der Hexen- und in der Schamanenliteratur, und natürlich in der Mystik und in der Esoterik. Das ist also die Herkunft dieser okkulten Praktiken, Erzeugung von äußerer und innerer Stille. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, einige werden Fragen haben, dann schreiben Sie die bitte auf. Am Schluss haben wir genug Zeit, dazu einiges zu sagen. Nun, wir finden nun diese Praktiken und Techniken in den Schulen. Stille Übungen heißt es dort. Stille Übungen werden in den Unterricht eingeführt, wobei ich sagen muss, dass der Begriff Stille Übungen offensichtlich zwei Bedeutungen hat. Zum einen ist der Begriff Stille Übungen ein Sammelbegriff für alle möglichen Praktiken, die ich heute hier genannt habe. Auf der Eingangsübersicht, auf dem grünen Zettel. Stille Übung, ein Sammelbegriff. Aber im engeren Sinne sind eben stille Übungen, Übungen, die den Geist still werden lassen sollen. Im engeren Sinne. Und diese Techniken finden sich in der Schule und insbesondere in der Grundschule. Und dazu gehören dann auch wiederum die Fantasiereisen, die Entspannungsübungen, Wahrnehmungsübungen und Konzentrationsübungen und nun aber auch das Mandala-Malen und dann auch die Meditation und die Yoga-Übungen. Auch das findet sich alles offiziell im Lehrplan inzwischen und in den Schulbüchern. Ich habe schon Lesebücher gesehen, da gibt es ein Sachkundebuch, da gibt es eine Lektion über Umwelt, eine übers Wasser und was auch immer und dann ein Kapitel über Yoga. Und nun machen wir mal alle Yoga, Yoga-Übungen. Ne? Fängt mit Hatha-Yoga an und dann geht es auch noch weiter. So, also auch diese Praktiken haben okkulten Charakter und werden in den Schulen eingeübt, gelehrt und praktiziert. Viertens, okkulten Charakter haben auch die Entspannungs- und Atemübungen. Nach einiger Übung führen die bekannten Entspannungstechniken und die meisten Atemtechniken in einen veränderten Bewusstseinszustand. Und das ist auch Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung. Und wir haben vorhin schon gesagt, veränderte Bewusstseinszustände öffnen immer zugleich nach einiger Übung die Tür zu Jenseitswelten. Und ich habe hier die Heilige Schrift der Hindus, die berühmte Bhagavad Gita. Und da findet man also viele, viele Verse. Sie hat ja auch diese Einteilung in Kapitel und in Verse. Und da findet man fiese Verse, wo ganz klar gesagt wird, dass Atemtechniken in Trance führen sollen. Ich möchte das nicht vorlesen, aber nicht, weil ich sie nicht mit fernöstlichen, okkulten Literatur belästigen möchte, sondern weil das total wirr geschrieben ist. Sie müssen mal Texte lesen aus dem Fernen Osten, die sogenannten Heiligen Schriften, von wem auch immer, auch die Bhagavad Gita. Das sind völlig verwirrte Schriften. Obwohl da nun schon Deutsche mitgearbeitet haben an dieser Übersetzung, ist das ein geistig völlig verwirrter Text. Und insofern kann man nur die entscheidenden Stichwörter unterstreichen und sich seinen Reim daraus machen. Was wird denn nun gemeint? Übrigens ist auch das ein Hinweis, dass man sich mal fragt, was bedeutet denn nun eigentlich, sich mit diesen Religionen und Techniken und Praktiken zu befassen für den Geisteszustand derjenigen, die das ausüben. Tja, wir sind aber jetzt bei den Entspannungstechniken. Sie kennen die berühmtesten Entspannungstechniken, wenigstens dem Namen nach. Wir haben da das autogene Training nach Schulz und die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Und wir haben jede Menge Atemübungen, die zu den okkulten Praktiken gehören. Ich möchte mal aus der Hexenliteratur einige Atemübungen andeuten. Mal sehen. Naja, ehe ich das jetzt nachschlage, kann ich es auch sagen. Also es geht bei diesen Atemübungen vor allem darum, auf den Atem zu achten, den Atem zu verlangsamen, den Atem zu stoppen für ein paar Sekunden. Es gibt Übungen, durch einen Nasenflügel zu atmen, tief in die Lunge hineinzuatmen, in den Bauch hineinzuatmen und so weiter und so weiter. Ganz viele verschiedene Atemtechniken. Dann gibt es die Hechelatmung, dann soll man ganz schnell und exzessiv atmen, wie zum Beispiel in bestimmten Sekten und so weiter. Und diese Atemtechniken finden sich nun interessanterweise neuerdings in vielen Schulprogrammen. zum Beispiel in den voreingangs genannten Gesundheits- und Suchtpräventionsprogrammen. Da wird behauptet, im Programm Klasse 2000 zum Beispiel, wir würden alle falsch atmen. Nun lassen Sie sich das bloß nicht erzählen von den Esoterikern und den esoterischen Fundamentalisten, die unser Land verderben wollen. Sie würden falsch atmen, sie würden flach atmen und sie müssten lernen, in den Bauch hinein zu atmen. Das sind alles okkulte Praktiken. Und das versucht man natürlich den kleinen Kindern in den Schulen beizubringen. Da sitzen sie aber nicht daneben. Und was soll so ein 6-jähriges, 7-jähriges Kind sagen, wenn ihm gesagt wird, ich atme falsch? Nicht wahr? Man muss sich mal diese Situation vorstellen, in der die ganz kleinen Kinder in der ersten und zweiten Klasse sind. Ja, jetzt mögen einige immer noch Zweifel haben. Ich behaupte, und das zeigen meine Forschungen, dass Entspannungs- und Atemübungen ein wesentlicher Bestandteil aller okkulten, magischen und spirituellen Traditionen sind. Sie finden sich in der Magie, im Hexen- und Schamantum, aber auch in den Religionen des fernen Ostens. Ich möchte hier einige Zitate bringen, nur 4 aus verschiedenen Büchern. Bei dem Magier, dem berühmtesten Magier unserer Zeit, Butler, heißt es in einem Lehrbuch zur Magie, heißt es, Entspannung ist für jegliche okkulte Arbeit grundlegend wichtig. Die Hexe Green, sie ist eine bekennende Hexe, schreibt, Entspannung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder magischen Arbeit. Ein Magieexperte namens Ulrich schreibt, Entspannungsübungen, die dem autogenen Training gleichen, gehören zum Ausbildungsprogramm der Magier. Die Hexe, eine der berühmtesten Hexen unserer Zeit, die Amerikanerin Starhawk, schreibt in ihrem Buch Hexenkult, körperliche Anspannung hemmt den Trancezustand. Daraus kann man die Umkehrschluss ziehen, nicht wahr? Entspannung fördert die Trance, die Einleitung von Trancezuständen. Und der Schamane Oertli schreibt in seinem Schamanenbuch Folgendes, je entspannter sie sind, desto leichter fällt es ihnen, in die spirituelle Welt einzutreten. Also das sind nur 5 Zitate. Ich könnte diese Reihe noch beliebig verlängern, aber wir haben nicht so viel Zeit. Nur so viel, es gibt ganz deutliche Hinweise, dass Entspannungstechniken okkulte Techniken sind, Trance- und Dorwe-Techniken, wie ich sie nennen möchte. Das Gleiche gilt nun auch für die Atemübungen und Atemtechniken. Auch sie sind die zentralen Werkzeuge der Magier und Hexen. Wieder ein paar wenige Zitate. Da schreibt der Okkultismus- und Esoterik-Experte Bohnke in seinem Buch über Esoterik, auch die Schulung des Atems spielt eine große Rolle bei der Ausbildung zum Magier. Der Magie-Experte Ulrich schreibt in seinem Buch, als wichtige Vorübungen auf dem Weg zum Magier wird das magische Atmen gelehrt. Und die Hexe Budapest, auch eine der wichtigsten und bekanntesten Hexen unserer Zeit, schreibt in ihrem Buch, das zweitwichtigste Werkzeug der Hexen ist unser Atem. Ja, und das müssen nun die Kinder in den Schulen inzwischen lernen, verkleidet als Gesundheits- und Suchtpräventionsprogramm. Kinder sollen angeblich davor bewahrt werden, süchtig zu werden, nach Drogen zu greifen. Stattdessen sollen sie nun magische Praktiken einüben. Kommen wir zur nächsten Praktik. Konzentration. Ja, ich hatte schon angedeutet, dass die Schulen nun auch Konzentrationsübungen einführen. Konzentrationsübungen sind keine feine Sache, sondern ebenfalls eine okkulte Praktik, eine okkulte Technik. Und zwar dann, wenn es darum geht, den Geist total auszurichten auf einen Punkt. Und das in Anführungszeichen. Dieser Punkt kann alles sein. Das kann wirklich ein realer Punkt an der Wand sein. Das kann eine Kerzenflamme sein. Das ist beliebt bei Hexen. Das steht auch so in der Hexenliteratur, wird von Hexen immer wieder als Grundübung und Grundtechnik empfohlen. Das kann ein beliebiger Gegenstand sein, das kann eine Statue, eine Reliquie sein, das kann das Bild eines Gurus sein, das kann ein Sinnesreiz sein, ein optischer, wir haben sie eben genannt, ein akustischer, ein Gong, ein Ton, wie im Buddhismus zum Beispiel. Das kann ein taktiler Reiz sein, in dem man etwas fühlen soll. Das kann ein Gedanke sein, ein und nur ein Gedanke, auf den man sich konzentrieren soll. Das kann ein Mandala sein, beziehungsweise die Mitte eines Mandalas. Das kann aber auch ein Lehrsatz sein. Ich bin Atman oder so. Irgendein verrückter Lehrsatz aus dem Fernen Osten, den man ständig im Geist wiederholt und so, dass die Aufmerksamkeit voll und ganz auf diese eine und nur eine Sache gerichtet wird und man keinen einzigen weiteren anderen Gedanken denken kann. Nun, die mentale Konzentration, die Kontrolle und Beherrschung der Sinne, der Sinneswahrnehmung und der Gedankentätigkeit ist, wie ich schon angedeutet habe, eine zentrale religiöse Praktik der Yogis des Fernen Ostens. Sie findet sich vor allem in den heiligen Schriften des Hinduismus, so zum Beispiel in der Bhagavad Gita. Wenn man diese Bhagavad Gita, also die heilige Schrift der Hindus, aufmerksam studiert, dann wird immer und immer genau diese Technik empfohlen. Der Geist wird in den Schriften des Fernen Ostens mit einer Horde von Affen verglichen, die ständig von einem Baum zum anderen springen. Und sie haben richtig erkannt, dass das etwas ist, was ihren Zwecken zuwider ist. Sie wollen diese Horde Affen bändigen. Das heißt, die umherspringenden Gedanken bändigen, sodass die Affen nun alle auf ihren Bäumen sitzen bleiben oder auf den Geist bezogen, dass wir wirklich uns nur und nur an einen Gedanken, auf einen Gedanken fixieren. Und die heiligen Schriften des Fernen Ostens machen auch ganz klar, dass in dieser Situation der geistigen Stille sich die Tür öffnet zur Transzendenz, die Tür zur Jenseitswelt, und dass man dann die Stimme Gottes, so heißt es, hören kann. Die Stimme der Götter oder Gottheiten, dass man Kontakt aufnehmen kann, jedenfalls zu diesen Mächten, wie immer sie genannt werden, und dass man unter Umständen auch Botschaften oder Visionen empfangen kann. Wir wissen, leider Gottes wird auch das in einzelnen Gemeinden eingeübt, dass man Visionen empfängt, weil man glaubt, sie sind dann vom Herrn. Ja, in den Schulen werden diese Praktiken, diese Konzentrationspraktiken eingeübt. Die Aufmerksamkeit soll auf einen Punkt eingeengt werden. Und es wird behauptet, man wolle ja nur den Kindern nur was Gutes tun. Sie seien ja so unruhig, sie sollten nun lernen, sich zu konzentrieren. Das klingt ganz gut, aber der weitere Zweck der mentalen Konzentration wird dann verschwiegen. Und deswegen kann ich nur warnen, Kinder solchen Praktiken auszusetzen, wo sie sich ganz eindeutig und ohne jede Alternative auf eine und nur eine Sache konzentrieren müssen. Ohne dabei zu denken, wenn wir malen, um es mal klar zu machen, ein Bildchen malen, nicht ein Mandala unbedingt, dann denken wir dabei dies und jenes und der Geist springt ständig hin und her. Versuchen Sie sich mal selbst zu beobachten, wie der Herr unseren Geist beschaffen hat. Er springt, selbst wenn wir etwas sehr konzentriert tun, springt er trotzdem immer noch irgendwie hin und her. Aber ist der Widersacher hat eben erkannt, wenn wir den Geist zur Ruhe bringen, dann öffnet sich die Tür und er hat eine Chance, sich unserer zu bemächtigen. Und deswegen verbreiten sich in der Welt alle möglichen Techniken aus, dass der Mensch sich auf einen Punkt und nur einen Punkt konzentriert. In den Schulen sind das eben verschiedene Sachen, die genannten Konzentrationsübungen. Es sind aber auch Wahrnehmungsübungen, wo man sich auf einen Wahrnehmungsreiz konzentrieren soll. Man soll etwas hören und auf einem Gong ganz lange hören. Man soll sich ganz lange auf etwas konzentrieren, was man sieht, oder man soll etwas fühlen. Da gibt es eben die berühmten Wahrnehmungsübungen. Dann gibt es diverse Testprogramme, wo man Bildchen unterscheiden soll. Sie kennen diese Tests aus der Psychologie. Ich weiß die entsprechenden Namen nicht. Vielleicht können wir nachher mal drüber sprechen. Es gibt Testprogramme, wo man aus 20 verschiedenen Bildchen eins, was sich unterscheidet, raussuchen soll. Und das soll man unter Zeitdruck machen. Und dann kann man, wenn man das unter Zeitdruck macht, sich an nichts anderes mehr denken. Und dann ist das in Wirklichkeit eine mentale Konzentrationsübung. Dann gibt es hypnotische Praktiken, jede Menge. Und dann natürlich Meditation und Yoga, wo das ohnehin so gemacht wird. Dann die Entspannungsübungen. Nehmen Sie das autogene Training. Da sollen Sie sich auch konzentrieren auf den Arm, der angeblich schwer wird. Na, zunächst ist er ja nicht schwer, aber auf den Arm, der warm wird oder schwer wird, und das ist eine mentale Konzentrationsübung. Und dann gebe ich mal zwei Beispiele außerhalb der Schule, nämlich, was mir ein Dorn im Auge ist, die Gameboys, mit denen die Kinder spielen. Das sind in Wirklichkeit Konzentrationstechniken und Meditationstechniken. Das heißt, wenn Sie Kinder sehen, die mit den Gameboys spielen, meditieren die in Wirklichkeit. Verstehen Sie? Sie machen eine religiöse Übung. Oder wenn Sie sich die Playstations mal genau ansehen. Die spielen mit dem Playstation Typ Autorennen. Gucken Sie sich das mal an. Ich habe die im Fernsehen mitgeschnitten. Ich habe noch nie eins sonst vorgesehen, im Fernsehen mitgeschnitten. Und habe festgestellt, dass immer und immer es einen ausgezeichneten Punkt gibt. Und die Kinder müssen immer und immer bei diesem Spiel auf diesen Punkt starren. Und wenn so eine Playstation im Kaufhaus ist, dann oder in einem Spielzeuggeschäft, ne, wir haben ja so bekannte Spielzeuggeschäfte, dann sind die Fernsehschirme sogar noch erhöht angebracht. Und dann ist das gleich noch verbunden mit einer Technik, auf die wir gleich noch kommen werden. Also, ich habe das auch ausgemessen mit einem Zentimetermaß. Der Punkt ist, das ist das Interessante, der Punkt ist immer an der gleichen Stelle auf dem Fernsehschirm. Ja, also wie gesagt, lassen Sie Ihre Kinder nicht leichtfertig, es gibt auch noch ein anderes Seminar parallel dazu, nicht leichtfertig mit diesen Dingern spielen. Diese Kinder meditieren in Wirklichkeit, sie öffnen sich für dämonische Mächte, früher oder später. Und das heißt, das können wir Christen nicht tolerieren. Ja, kommen wir zu weiteren Praktiken, die auch sehr beliebt sind, zum Beispiel auch in christlichen Gemeinden. Die Imaginationsübungen, also die Visualisierungen und Fantasiereisen. Was versteht man darunter oder was ist darunter zu verstehen? Nun, es ist nicht darunter zu verstehen, dass man fähig ist, schöne Bildchen zu machen, wie zum Beispiel so eine Übersicht. Das meinen wir hier nicht in diesem Seminar, sondern es geht um die Fähigkeit, zunächst einmal bei geschlossenen Augen ein Bild vor dem inneren oder geistigen Auge zu haben, dieses Bild zu sehen wie auf einem Fernsehbildschirm oder wie auf einer Kinoleinwand. Farbig, detailliert und so weiter. Also bei geschlossenen Augen, und ich habe viele Magier beobachten dürfen in meinem Leben, die kneißen die Augen zusammen und empfangen dann eine göttliche Botschaft, wie sie glauben. Natürlich kommt die nicht vom Herrn, aber sie sehen etwas vor dem inneren Auge, und diese fatale Fähigkeit soll nun auch den Kindern beigebracht werden. Die Kinder sollen in den Schulen visualisieren lernen. Sie sollen, und das wird dann so verkauft, sie sollen, das Fernsehen würde ihre Fantasie einengen und die moderne Lebenswelt sowieso gegenüber der dörflichen Welt. Und deswegen müsste man ihre Fantasie anregen und ihre Vorstellungskraft entwickeln. Nur Fantasie ist ja ganz was anderes. Fantasie ist ja die Fähigkeit, ganz viele verschiedene, meinetwegen Flaschenarten zu kreieren. Das wäre Fantasie, wenn ich von einem Exemplar ganz viele Varianten schaffen könnte. Und was hat unser Herrgott für Fantasie gehabt, als er diese Erde geschaffen hat, die vielen Tier- und Pflanzenarten, nicht wahr? Was ist das für eine Fantasie? Aber was haben die Hexen daraus gemacht? Die verstehen unter Fantasie plötzlich die Fähigkeit, ein und nur ein Bild vor dem inneren Auge zu sehen. Das ist also eine völlige Verdrehung des Begriffes Fantasie. Und natürlich sagen die Eltern wieder nichts in den Elternversammlungen, sondern sind begeistert, was die Kinder nun heute alles lernen dürfen in den Schulen. Auch christliche Eltern. Ja, die Visualisierung, so ein weiteres Stichwort, soll in aller Regel alle 5 Sinne umfassen. Das heißt, die Kinder sollen etwas sehen, etwas hören, etwas fühlen, etwas riechen, etwas schmecken, was in Wirklichkeit gar nicht da ist. Sie sollen sich das ganz konkret einbilden. Und je besser sie das können, je mehr Dimensionen die Visualisierung umfasst, desto tiefer ist man in diese magische Fähigkeit eingedrungen. Mit der Visualisierung eng verbunden ist die Fantasiereise. Fantasiereisen sind eine besondere Form der Visualisierung. Hier geht es schlicht und einfach darum, sich vorzustellen, woanders zu sein, als man in Wirklichkeit ist mit seinem Körper. Man soll sich vorstellen, man sei auf der grünen Wiese oder auf dem Berge oder auf dem Meeresgrund. Oder man soll sich vorstellen, etwas anderes zu sein, als man in Wirklichkeit ist. Übrigens auch eine ganz alte Meditationstechnik aus dem Fernen Osten. Vielleicht sogar die älteste, die in den indischen Veden erwähnt wird, unter dem Stichwort Tattvam Asi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das, was du siehst, in der Meditation, was vor dir ist, der Gegenstand der Meditation, das bist in Wirklichkeit du. Also man versenkt sich in den Gegenstand der Meditation so lange, bis man glaubt, ich bin die Flasche. Ja, eine Durchsicht. Nun, der einstelligen Literatur macht deutlich, dass die Fähigkeit der Visualisierung oder Imagination in Wirklichkeit eine magische Fähigkeit ist, die eben zu den wichtigsten Werkzeugen der Magier, der Hexen, der Schamanen, Yogis, Mystiker und Esoteriker gehört. Auch hier wieder einige wenige Belegstellen, damit Sie mir das auch dann glauben können. Das berühmteste Buch zum Visualisieren ist von Shakti Gawain geschrieben worden, weltweit stark verbreitet, mit dem Titel Kreatives Visualisieren. Da schreibt sie ganz offen an einer Stelle, kreatives Visualisieren ist magisch im wahrsten und höchsten Sinne des Wortes. Sagt sie. Und alle üben es. Vor allem die Lehrer und Lehrerinnen. Sie lesen den Satz nicht. Sie sind blind, mit Blindheit geschlagen und üben das ein. Und jetzt kommt's und wollen das den Kindern vermitteln. Um mein Kind zu schützen vor okkulten Praktiken, habe ich es auf eine christliche Schule gegeben. Was lese ich eines Tages in der Schulzeitung? Die Lehrerinnen haben eine Fortbildung gemacht an einem Ort, von dem ich weiß, dass es eine Hexenschule ist. Und was haben sie dort geübt? Visualisieren. Also, nicht wahr? Man muss die Zeichen der Zeit wirklich erkennen. Der vorhin schon genannte Magieexperte schreibt, die magische Vorstellung oder Imagination ist eine unentbehrliche Voraussetzung der praktischen Magie. Die Hexe Budapest schreibt in ihrem Buch, in einem Hexenbuch, die Vorstellungskraft ist das wichtigste Werkzeug der Magie. die Hexe Anscha schreibt in ihrem Buch, die wirklich wichtigste Fähigkeit, die notwendig ist, um erfolgreich Magie zu betreiben, ist die Kunst des Visualisierens. Sie ist die Basis der Magie. Die Hexe Starhawk, vorhin schon genannt, schreibt in ihrem Buch, jede Hexe muss lernen, allein zu meditieren und zu visualisieren. Das heißt, ihr bildliches Vorstellungsvermögen zu schulen. Die Hexe Starhawk schreibt in dem gleichen Buch, der Anfänger, gemeint ist in der Hexenkunst, muss 4 Grundfertigkeiten beherrschen. Entspannung, Konzentration, Visualisierung und Projektion. Projektion lassen wir mal weg, was das ist. Ja, und die Kinder sollen nun heute in den Grundschulen vor allem visualisieren lernen, im Rahmen von Stilleübungen, Fantasiereisen, Entspannungsübungen und auch beim Mandala-Malen. Visualisierungsübungen sind Bestandteil der oben genannten Lehr- und Lernprogramme, Bestandteil der Bewegungsprogramme, der Gesundheitsprogramme, der Sucht- und der Gewaltpräventionsprogramme. Kommen wir zu einer weiteren Technik, Nummer 7, Imitation und Identifikation. Hier geht es im Kern um das Nachahmen, Spiegeln oder Kopieren eines lebenden Wesens oder auch eines toten, unbeweglichen Gegenstandes. Soweit zur Definition. Ich habe es schon genannt. Das ist eben die zentrale und älteste Meditationstechnik, die uns schriftlich überliefert ist, die aus den indischen Veden, wo es heißt, der Meditierende soll sich hineinversetzen in diese genannte Flasche. Nun, die Imitation von Tieren, und das ist ganz interessant, ist nun eine ganz zentrale schamanische Praktik nun wiederum, die sie im sogenannten Krafttiertanz anwenden, wenn sie übernatürliche Fähigkeiten entwickeln und haben und auch nutzen wollen. Dann organisieren sie ein Ritual, den sogenannten Krafttiertanz, mit Hilfe von Trommelrhythmen und ekstatischen Tänzen und Gesängen. Gehen sie in Trance, sie imitieren ihr Krafttier und sie visualisieren es. Aber jetzt war die Betonung auf imitieren. Ist das Krafttier nämlich zum Beispiel ein Bär, dann nehmen sie eine Bärenmaske, dann packen Sie sich ein Bärenfell um, dann tapsen Sie und knurren Sie wie ein Bär. Das ist eine ganz alte schamanische Technik, die nun auch in den Schulen eingeübt wird. Ich habe Programme zu Hause, die zeigen, dass die Kinder eben Tiere imitieren sollen. Da würde natürlich jedes Elternpaar sagen, na, ist ja niedlich, nicht wahr, was die Kinder da so machen. Sie sollen einen Storch imitieren und einen Bären unter Umständen ja auch, nicht wahr? Und in Wirklichkeit handelt es sich um schamanische Praktiken, die hier eingeübt wird. Auch im Hatha-Yoga wissen wir, dass das Imitieren und Nachstellen von Tieren eine ganz zentrale Technik ist. Die berühmte Haltung der Kobra und so weiter ist eben die Imitation eines Tieres. Und was sich da in der spirituellen Welt abspielt, wäre ganz interessant zu diskutieren. Ja, zu diesen Techniken der Imitation, siebtens, gehören natürlich auch die Rollenspiele, die immer beliebter werden in den Schulen. Und natürlich auch das Basteln und Tragen von Masken in den Schulen und Kindergärten. Werden ja immer und ewig Masken gebastelt. Ich verstehe das gar nicht. Dann gehört natürlich dazu auch das ewige Schminken bei Straßenfesten aller Art. Und immer wieder werden Kinder angeleitet und aufgefordert, sich zu schminken. Wie eine Katze soll man dann aussehen. Bei Kindergeburtstagen ganz beliebte Spiele bei den Eltern, die sich leider Gottes gar nicht genug Gedanken machen, wo das eigentlich herkommt, was sie da machen. Und ich möchte heute eben nur einige wenige Denkanstöße geben, dass sie die doch dem Herrn treu bleiben wollen, sich fragen, was mache ich da eigentlich, nicht wahr? Oder was machen da eigentlich meine Kinder? Kann ich das eigentlich zulassen? Ja, kommen wir zur letzten Technik, die yogischen Augentechniken. Das ist ein Begriff von mir, den finden Sie so in der Literatur nicht. Darunter verstehe ich bestimmte Augenhaltungen, Augenpositionen und Augenbewegungen, Augenmuster. Also zum Beispiel die Augen leicht nach oben innen stellen. Also auf die Nasenwurzel gucken, beziehungsweise auf den Punkt zwischen den Augenbrauen oder auf das dritte Auge, wie es so schön heißt, oder auf die Nasenspitze. Zu diesen Augentechniken gehören dann aber auch so Punkte in die Ferne, in der Ferne einen Punkt zu fixieren, meinetwegen diese Uhr da hinten, oder so Techniken auf den Daumen zu starren und dann im Wechsel von Daumen zur Uhr hin zu gehen, oder dann halt auch bestimmten Bewegungen zu folgen, zum Beispiel den Daumen so kreisen zu lassen oder die Hand und mit den Augen diesem Daumen oder Finger oder dieser Hand zu folgen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Technik oder diese Übung kennen aus der Kinesiologie. Da gibt es da eine ganz bekannte Übung, nämlich die liegende Acht. Ja, einige kennen das, die liegende Acht. Sie wissen, da werden die Kinder am Beginn des Unterrichts aufgefordert, mit dem Arm eine liegende Acht zu beschreiben. Nur, das ist ja Hokuspokus, nicht? Nur so eine Acht zu malen. Worum es ja im Kern geht, ist die Anweisung, dass die Augen der Hand folgen sollen, sodass die Augen eben eine Kreisbewegung machen. Und das rechne ich zu den yogischen Augentechniken. Und nun stellt sich auch hier wieder die Frage, wo kommt denn das wohl her? Und da ist es eben gut, heute ein bisschen umherzugucken in den anderen Religionen, die Heilige Schrift der Hindus immer bei sich zu haben und da mal reinzugucken. Und da steht dann im Kapitel 6, Vers 14, steht dann Folgendes, ich versuche doch mal das vorzulesen. Man sollte Körper, Hals und Kopf aufrecht in einer geraden Linie halten und fortwährend auf die Nasenspitze starren. Also in diesem Fall auf die Nasenspitze. Im Vers 5, 28 heißt es, indem der Transzendentalist, der nach Befreiung strebt, alle äußeren Sinnesobjekte ausschließt, die Augen und den Blick zwischen die beiden Augenbrauen richtet, und so weiter und so weiter. Also den Blick zwischen die beiden Augenbrauen richtet. Das ist eine ganz zentrale Meditationstechnik. Und ich hatte Kontakt mit bestimmten Sekten, zum Beispiel der Sekte Wissenschaft der Spiritualität, eine sikhistische Sekte. Dort wird diese Meditationstechnik ganz zentral verbreitet und in den heiligen Schriften der Sikhs von dem dieser Linie der Sings, diese heiligen Schriften sagen ganz deutlich, dass eben diese Augen-Oben-Innenstellung eben die effektivste Technik ist, um die Tür zur Transzendenz, zum Beyond zu öffnen. Das steht da ganz eindeutig. Und dann gibt es auch noch eben von dieser Sekte viele Publikationen, wo ganz klar gesagt wird, wenn du denn Lichtwesen treffen möchtest, Lichtwesen nennt man sie dort, ne? Wenn du mit Gott oder den Göttern Kontakt aufnehmen willst, wenn du außerkörperliche Erfahrungen machen willst, wenn du also Astralreisen unternehmen willst, dann versuche eben die Augen nach oben innen zu stellen. Ja, und das Interessante ist nun, dass diese Techniken wiederum in die Schulen eindringen. Da gibt es also die Kinesiologie, das Brain Gym, das in die Schulen einzieht. Und da gibt es ganz viele Übungen, wo die Kinder gezwungen sind oder gezwungen werden, die Augen nach oben innen zu stellen. Und das ist eben ganz raffiniert gemacht. Zum Beispiel eine Übung, da würden Sie wahrscheinlich gar nicht drauf kommen, ist der berühmte Elefant. Da sollen die Kinder eben das Ohr an den Arm legen und sollen einen Kreis beschreiben. Ich habe das mit Studenten an der Universität durchgemacht und wir haben festgestellt, dass bei dieser Übung automatisch immer die Augen nach oben gehen. Nach oben innen gehen. Ne? Das sieht so niedlich aus. Die machen den Elefanten und den Elefantenrüssel. Ach, ist das lieb und süß. In Wirklichkeit machen sie eine fernöstliche Meditationsübung. Dann sollen sie die liegende Acht machen. Dann sollen sie über Kreuzbewegungen machen. Ich weiß nicht, ob Sie diese kennen aus der Kinesiologie. Da sollen sie solche Übungen machen, zu Beginn des Unterrichts angeblich, um danach besser lernen zu können. Bei dieser Übung sollen sie aber mit den Augen nach oben gucken und einen Punkt fixieren. Dann gibt es eine andere Übung, da sollen sie mit beiden Händen gleichzeitig und spiegelbildlich etwas malen. Und wenn man diese Übung mal macht, dann stellt man fest, dass man die Augen auch automatisch nach oben und nach oben innen stellt. Also, Sie merken, die Schule ist sehr raffiniert, die Lehrer sind sehr raffiniert und versuchen mit allen möglichen Spielen, die Kinder an okkulte Praktiken, an religiöse Praktiken des fernen Ostens heranzuführen. Nun, das war achtens die yogischen Augentechniken. Es gibt natürlich noch viel mehr Techniken, aber Sie sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Ich kann die gar nicht alle darstellen und wir müssten auch noch eigentlich viele Beispiele bringen. Das würde in der Tat also so ein Seminar von einer Woche sein. Und wie gesagt, ich habe mich mal auf 8 Techniken hier konzentriert und habe die vorgestellt. Ich will noch ein paar weitere Trance-Techniken andeuten. Im NLP gibt es, also im neurolinguistischen Programmieren, eine Technik, die auch in die Schulen eindringt, aber nicht nur in die Schulen, sondern in alle Lebensbereiche dringt NLP ein, auch in den medizinischen Sektor. Es gibt inzwischen ein Hildesheimer Gesundheitsprogramm, Gesundheitsprogramm, das auf NLP basiert und das die Patienten heilen soll mit NLP. Und im NLP gibt es auch diese Augentechniken, aber im NLP gibt es halt noch viele andere Trance-Techniken, wie zum Beispiel linguistisches Programmieren. Da gibt es dann die Spiegeltechniken. Da geht es darum, dass man lernt, das Gegenüber zu spiegeln, nachzuahmen, im Rhythmus mit dem anderen zu kommen, zum Beispiel im Rhythmus auch zu atmen mit dem anderen. Und wenn man da wieder ein bisschen rumguckt, dann sieht man, das ist ein ganz beliebtes Hexenritual. Wenn Hexen in Trance geraten wollen in ihren Ritualen, dann stellen sie sich im Kreis, fassen sich an den Händen und versuchen synchron zu atmen, einen gemeinsamen Atemrhythmus herzustellen. Auch das wird in den Schulen inzwischen schon eingeübt. Dann gibt es die Konfusionstechniken im NLP. Da geht es darum, Sprachmuster einzuüben, die unlogisch sind, wo das Gegenüber nicht mehr mit kann und folglich das Denken abschaltet. Ja, und das ist ja Trance, das Denken abschalten. Dann gibt es Ankertechniken, wo man Trance-auslösende Gesten, Codewörter und so weiter einübt. Auch das findet sich in der pädagogischen Literatur. Die Kinder lernen Trance-auslösende Codewörter kennen in den Schulen, im Unterricht. Sie kennen natürlich auch bestimmte Ankertechniken, zum Beispiel die berühmte Bäckerfaust, ne, die eine NLP-Technik ist. Dann gibt es die berühmten Einbettungstechniken im NLP, wo Trance-auslösende Codewörter eingebaut werden in harmlose Märchen. Da gibt es bestimmt auch christliche Eltern, die so lieb sind und ihre Kinder abends in einen halbdunklen Raum legen. Die Kinder haben die Rückenlage, sie sind halb müde, sie schlafen gleich ein, sind schon halb in Trance. Und dann wird ihnen noch so ein schönes Märchen mit trance-auslösenden Wörtern vorgelesen, von der Else Müller vielleicht. Und dann, ja, sollte man sich nicht wundern, wenn da früher oder später irgendwas mit diesen Kindern passiert. Also wachsam sein, hat doch der Herr gesagt. Seien Sie doch wachsam, überlegen Sie doch, was Sie mit den Kindern machen, was an Sie herangetragen wird, ob Sie das zulassen können. Dann gibt es natürlich die Ekstasetechniken, ekstatisches Trommeln, Tanzen und Singen. Ja, Sie werden es nicht glauben, auch das zieht in die Schulen ein. Da gibt es einen Trommler, das soll sogar ein Theologe sein, ein christlicher Theologe, der in Senegal bei den Schamanen das Trommeln gelernt hat und nun durch deutsche Schulen zieht und den deutschen Kindern das Trommeln beibringt. Man muss dann am Morgen lernen, alle Kinder trommeln, und am Nachmittag muss die ganze Schule auf dem Schulhof antrommeln und sich in Ekstase trommeln. Und dann müssen sie in der Fantasie nach Senegal reisen und an einem Ritual dort im Geiste teilnehmen. Und das Trommeln, nicht wahr? Die Trommeltechniken ziehen in die Schulen ein. Da wird jetzt gegen alles getrommelt, gegen rechts, gegen links, für Toleranz und so weiter, nicht wahr? Es gibt tausend Gründe, warum die Kinder nun trommeln sollen. Und sie sind ja alle so begeistert in unserem Land, dass sie alle trommeln wollen. Dann gibt es Gleichgewichts- und Balanceübungen, die ebenfalls trance-induzierenden Charakter haben. Gleichgewichts- und Balanceübungen. Vor allem auch im Management-Training findet man derartige Praktiken, aber eben auch in den Schulen. Zum Beispiel, man soll wie ein Storch stehen auf einem Bein. Ne? Und wenn Sie das mal machen, werden Sie merken, Sie müssen sich geistig auch wieder sehr stark konzentrieren. Dann gibt es noch Dreh-, Kreisel- und Fallübungen, die so beliebt sind. Der berühmte Trustfall in der Gruppendynamik. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Schwindel kennen, wo man angeblich Vertrauen lernen soll. Vertrauensübung heißt das. Da soll man sich rückwärts fallen lassen, dann gibt es einen Fänger oder zwei Fänger. Ja, das kann man in Hypnosebüchern nachlesen. Das ist eine Trance-Technik. Da geht man ganz kurzfristig in Trance. Nun gut, es hat bei mir auch lange gedauert, bis ich das durchschaut habe. Auf die Idee bin ich gekommen durch Berichte von Mesmer, dem Bergsteiger. Der hat sehr gut im Fernsehen beschrieben, was er für Erlebnisse hatte, als er abgestürzt ist. Er ist wohl 1000 Meter tief gefallen und hat eben da entsprechende außerkörperliche Erfahrungen gemacht. Nun, das kann man beim Rückwärtsfallen eben in ganz kurzer Zeit eben auch schon organisieren. Also diese Falltechniken wären zu vermeiden. Dreh- und Kreiseübungen werden mit den Kindern gemacht und so weiter und so weiter. Ja, ich weiß nicht, wie fit Sie noch sind. Ich hätte jetzt noch ein ganzes Kapitel über die operativen Techniken und hätte dann natürlich den Schluss. 5 Minuten Pause und dann machen wir weiter. Okay.